Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit unserem Hausökonomen Leonard, von uns genannt Leni Fischer. Lieber Leni, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hast. Gleich erste Frage. Was bewegt diese Woche? Was ist die Schlagzeile der Weltwirtschaft aus deiner Sicht?
Es ist eigentlich eine indirekte Schlagzeile, weil es keine Wirtschaftsschlagzeile ist, sondern eigentlich eine politische. Dieser vermeintliche Versuch der Amerikaner mit den Russen hinter den Kulissen einen Deal auszuhandeln, also die Bedingungen für ein potenzielles Ende dieses Krieges. Ich gehe auch nicht in der Sache ein, da gibt es Leute, die können das alles viel besser. Schreibt euch jeder drüber. Für mich ist es nur wichtig, weil dahinter etwas steckt, was wir Europäer nicht wirklich verstehen. Und das ist die unterschiedliche Interessenlage der Amerikaner im Vergleich mit uns. Und damit sind wir beim Hauptproblem Donald Trumps. Und das Hauptproblem Donald Trump, warum er gerade dabei ist, sozusagen in den Popularitätswettbewerb der amerikanischen Wähler nach unten zu fallen, das ist Inflation. Wenn du dir die amerikanische Wirtschaft anschaust, das ist übrigens eine ganz erschreckende Zahl, 10% der Bevölkerung treiben die Hälfte der Konsumausgaben. Das war vor 25 Jahren vielleicht 38%, also 38%, die von den obersten 10% bezahlt werden. Das heißt mit anderen Worten, wir sehen jeden Tag neue Höchstkurse an der amerikanischen Börse, Nvidia und wie sie alle heißen. Es ist nur ein kleiner Teil natürlich der Bevölkerung, der Aktien besitzt und der entsprechend davon profitiert. Und die konsumieren wie verrückt. Jeder Europäer weiß das. Du gehst in irgendeine europäische Großstadt, in die teuersten Hotels. Wer ist dort? Nicht mehr die Russen, die Amerikaner. Und finden alles toll. Das Problem Donald Trumps ist für die Normalbürger, da ist die große Diskussion, wir können uns das Leben nicht mehr leisten. Mieten, Essen. Der Preis für Rindfleisch ist irgendwie innerhalb eines Monats um 15% gestiegen. Donald Trump weiß, wenn es in Amerika noch zu weiterem Anstieg der Inflation kommt, verliert er endgültig seine Wählerbasis. Er ist angetreten nach dem Motto, nicht nur Make America Great Again, sondern auch, dass wir uns Amerika wieder leisten können, dass es uns besser geht, dass es jedem von euch Normalbürger besser geht. Und das hat er bisher nicht geliefert. Und einer der Gründe ist, weil, auch wegen seiner Zölle und sonst was, die Inflation so ist. So, was hat Russland damit zu tun? Und Russland ist der größte Rohstoffproduzent der Welt, und zwar mit Abstand. Ob Öl, ob Gas, Uran, sonst was. Ohne Russland geht nichts. Und während es den Europäern, Politikern mehr oder weniger egal zu sein scheint, wie der Wohlstand ihrer darbenden Bevölkerung sich entwickelt, hat der amerikanische Präsident und nicht nur Donald Trump, die amerikanische Elite, eine große Sorge, dass ein weiterer Beschleunigung oder Wiederanstieg deutlicher der Inflation sozusagen endgültig das Fass zum Überlaufen bringen wird. Und würde man die Sanktionen gegen Russland so verschärfen, wenn man das überhaupt könnte, dass Russland wirklich kein Öl mehr exportieren könnte, dann wäre der Ölpreis nicht bei $60 pro Barrel, sondern bei 100, 120, weil ohne russisches Öl und Gas kann die Welt gar nicht funktionieren. Das weiß Donald Trump, das weiß die amerikanische Regierung. Und ganz brutal ausgedrückt, denen ist natürlich ihr Hemd näher als das Schicksal der Ukraine. Und darum sind die Amerikaner gerade unter Trump sehr erpicht, einen Deal mit Russland zu machen. Ganz nüchtern ausgedrückt, ich glaube, der Hauptelement dieses Deals wird sein, dass die Amerikaner billige russische Rohstoffe importieren, während wir nur teure amerikanische Sachen oder aus dem Mittleren Osten importieren. Hier geht es für die amerikanische Regierung um ökonomische Interessen und insbesondere um die Sicherstellung einer Versorgung der Wirtschaft mit günstiger Energie. Das ganze amerikanische Wirtschaftswunder hat auch sehr viel mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und wie wir wissen, künstliche Intelligenz bedarf riesige Mengen an Energie. Niemand weiß, wo die herkommen soll. treibt die Energiepreise hoch. Das allerletzte, was ein amerikanischer Präsident im Moment haben kann und will, ist eine Verteuerung der Rohstoffe wie Öl und Gas, die als Primärsourcen für die Energieversorgung zuständig sind. Ich wundere mich manchmal, mit welcher, ja sagen wir mal fast, die realitätsverneinender Scheuklappenideologie die europäischen Politiker durch die Welt torkeln, während, um es mal sehr fast zynisch zu formulieren, die Erwachsenen im Nebenzimmer die wirklichen Gespräche führen. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, dass die ganze Diskussion über das, was da gerade vermeintlich, wir wissen ja nicht, was da genau besprochen wurde, aber dass da vermeintlich ein potenzieller Deal auf dem Tisch liegt. Ja, ich glaube, ich bin sogar überzeugt, dass die Amerikaner alles tun, um diesen Krieg zu beenden, weil es in ihrem ökonomisch vitalen Eigeninteresse liegt. Dass die Bundesrepublik Deutschland unter ihrer genialen politischen Führung, die, wenn sie sich nicht gerade mit fremden Ländern wie in Brasilien durch Beleidigungen Ärger schafft, im Grunde genommen mehr so eine Art ideologischen Prinzipienkampf führt, als sich um die, sagen wir mal, ökonomischen Interessen ihrer Bevölkerung zu kümmern. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Europa und Amerika. Ich wundere mich immer wieder, wenn die Zeitungen schreiben, oh, die bösen Amerikaner, der böse Donald Trump. Das ist nicht nur Donald Trump. Das ist ein vitales amerikanisches Eigeninteresse. Wer diese gigantischen Investitionen in energiebedürftige künstliche Intelligenzwirtschaft am Leben halten will, braucht jede Menge Energie. Und zwar so günstig, wie es geht.
Was wäre die direkte Auswirkung eines Friedens in der Ukraine auf Amerika? In welchen Prozentgrößen würden, geschätzt natürlich, oder wir sind da keine nicht irgendwie ökonomische Statistiker, würden die Produkte in Amerika billiger werden? Kann man das irgendwie einschätzen?
Nein, die würden nicht billiger werden. Hier geht es nicht darum, dass irgendwas billiger wird. Hier geht es darum, dass nichts noch teurer wird. Also das musst du defensiv sehen. Es ist nicht, wenn es jetzt einen Frieden in der Ukraine gibt, fallen die Preise. Natürlich nicht, weil das Gute ist ja, dass sich niemand um die europäischen Sanktionen kümmert, außer die Europäer. Das heißt, die ganze Welt macht Geschäfte mit Russland. Nur die Europäer. Wie viele haben sie jetzt schon? 19 Sanktionspakete erlassen. Die sind inzwischen mehr ein Treppenwitz. Also was da in Brüssel passiert, das ist außenpolitisch und machtpolitisch mehr eine Kindergartenveranstaltung, als dass das irgendjemand ernst nimmt. Aber würde, sagen wir mal, es würde funktionieren, was uns die Politiker erzählen. Wir werden Russland so isolieren, dass es sich den Krieg nicht mehr leisten kann, weil es seine Rohstoffe nicht mehr verkauft. Unterstellen wir mal, das würde morgen passieren. Wo kommt denn das Öl her? Amerika ist, Russland ist der zweitgrößte Ölproduzent der Welt. Gas, die Welt kann ohne russisches Gas nicht existieren. Uran, Kohle, eine solche Liste von Rohstoffen. Es ist halt nun mal das größte Flächenland der Welt mit gigantischen Rohstoffreserven. Hier geht es mehr darum zu verhindern, dass die Preise noch weiter steigen. Es ist nicht im Interesse der Amerikaner, dass dieser Krieg eskaliert und dass die Sanktionen gegen Russland eskalieren. Das ist ja Trumps. Trump sagt ja, oh, jetzt machen wir härtere Sanktionen, sodass auch die Europäer keine Geschäfte mehr wirft und sie vorher noch mit Russland machen. Das ist Teil dieser Verhandlungstaktik von ihm. Aber er möchte nicht die Rest der Welt wirklich von russischen Rohstoffen abkoppeln müssen, weil das die Inflation treiben würde. Also hier geht es mehr darum zu verhindern, dass es schlimmer wird, als es ist. Die hohen Lebenshaltungskosten sind die Achillesferse der gesamten politischen Architektur von Donald Trump. Damit hat er auch die Wahlen vor ein paar Wochen in New York und Virginia, ich glaube New Jersey, verloren.
Nächsten Jahr sind Zwischenwahlen in Amerika. Würdest du sagen, diesbezüglich, wenn man diese These, die durchaus plausibel scheint aus meiner Sicht, wenn man die jetzt weiterdenkt, ist Trump unter gesteigertem Druck diesbezüglich, dass er schnellstmöglich zu einem Deal kommt? Oder glaubst du, das ist jetzt einfach mal Verhandlungsbasis, auf dem man aufbauen kann? Wie siehst du den Faktor Zeit bei diesen Verhandlungen? Ist da Trump unter Zugzwang oder eher nicht?
Naja, dazu muss man natürlich zunächst mal wissen, wie Trump funktioniert. Es gibt ja im Deutschen diesen wunderschönen Begriff, das ist jemand, der dicke Bretter bohrt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. So als Kompliment für Menschen, die mit großer Ausdauer und Zähigkeit langfristige Ziele langsam Millimeter für Millimeter erreichen. So, das ist Trump nicht. Trump hat eine kurze Konzentrationsspanne, er ist ein Dealmaker, das heißt, er möchte jetzt einen Deal machen und morgen den nächsten in einer ganz anderen Frage. Das ist nicht nur, Trump möchte diesen vermaledeiten Krieg vom Tisch haben aus ganz vielen Gründen und er möchte auch gerne schnell einen Deal machen. Also alles, was Trump macht, ich glaube, Trump ist jemand, der im Zweifel immer für Schnelligkeit einen gewissen Preis auf dem Tisch liegen lässt, um sich der nächsten Sache zu widmen. Das treibt die Europäer in den Wahnsinn, klar. Aber es ist mal Zeit für die Europäer, etwas zu akzeptieren, dass wir hier nur die zweite Geige spielen. Und da können die Macrons und die Trumps und die Merz und die Sir Starmer in England noch so viel schreien. Jeder dieser drei großen, also drei zentralen, das sind ja die zentralen europäischen Länder, England, Deutschland und Frankreich, alle drei haben große wirtschaftliche Probleme, explodierende Schulden, eine Bevölkerung, die eigentlich sauer auf ihre Regierung ist. Ich meine, die deutschen Zeitungen schreiben immer, die Zustimmung für Trump fällt. Naja, der Merz würde Zustimmungsraten, wie Donald Trump sie in Amerika hat, als den Hauptgewinn im Lotto bezeichnen müssen. Mhm. Wir haben die schwächsten Politiker und ich glaube, warum? Weil die sich nicht dafür interessieren, dass es ihrer Bevölkerung ökonomisch gut geht, sondern sie interessieren sich Weltpolitik, aber nicht für das ökonomische Wohl ihrer Bevölkerung. Das ist in Amerika anders. Und mit den Midterm-Wahlen wird das Thema natürlich noch akuter. Inwiefern das seine Zeitachse betrifft, man weiß es nicht.
Für wen hätte ein potenzieller Deal mit Russland die größeren Konsequenzen, die größeren positiven Auswirkungen, für Amerika oder für Europa?
Eigentlich für Europa. Aber den Europäern traue ich zu, dass sie diese positiven Auswirkungen, käme es zu solch einem Deal, aus prinzipiellen Gründen ablehnen. Mhm. Also ich muss wirklich sagen, die europäische Politik ist sozusagen von einer Negierung der eigenen Wohlstandsinteressen in einem solchen Maße. Und man kann ja unterschiedlicher Meinung sein und über Russland sowieso. Also ich verstehe Leute, die da andere Meinung haben. Nur man darf eines nicht tun. Man darf nicht so tun, als ob Russland nicht ökonomisch ein unheimlich bedeutsamer Spieler ist. Nicht, weil sie eine erfolgreiche Wirtschaft haben, sondern weil sie auf gigantischen Mengen Rohstoffen sitzen und ohne diese Rohstoffe funktioniert es halt nicht.
Mhm, Darf ich mal fragen, würde man einen Friedensschluss in Europa, würde man das tatsächlich und sofort merken, im Portemonnaie, im Alltag, im Wohlstand, würde das sofort gehen?
Theoretisch ja, würden wir wieder Gas durch Nord Stream reparieren. Es sind ja lauter Amerikaner, die sich dafür interessieren, diese Nord Stream Pipelines, die ja unsere ukrainischen Freunde in die Luft gejagt haben, scheint so. Damit ein massiver Angriff auf die deutsche Infrastruktur müsste eigentlich zu einer Kriegserklärung gegen die Ukraine führen, formal betrachtet. Wenn die wieder repariert und in Betrieb genommen würde, würden natürlich die Energiepreise bei uns fallen. Natürlich wäre das unter dem Strich positiv. Ich glaube nur, dass Europa sogar in der Lage wäre, aus reiner Frustration diesen ökonomischen Vorteil nicht mal mitnehmen zu wollen.
Ja, aus Prinzip wahrscheinlich. Oder jetzt hat man da bald 4 Jahre lang hat man da eisern gekämpft mit Sanktionspaket um Sanktionspaket.
Eisern gekämpft haben die Ukrainer.
Ja, genau.
Eisern gelabert haben die Europäer.
Ja, genau.
Also sorry, das müssen wir auch mal auf den Tisch legen. Es hat sich niemand eigentlich in Europa weiter engagiert, außer dass man Geld und alte Waffen rübergeschickt hat. Es ist auch so, dass natürlich ohne das amerikanische technologische Know-how kann die Ukraine den Krieg gar nicht weiterführen. Also das ist natürlich dieses Ass, das Donald Trump im Ärmel hat. Wie gesagt, Donald Trump möchte, dass dieser Krieg beendet wird. Offiziell wird er sagen, aus humanitären Gründen. Und ich wollte eigentlich heute Morgen nur sagen, jetzt vergesst mal die gesamte politische Frage, ob man der Auffassung ist, Putin ist böse oder dies oder jenes. Einfach mal vergesst das alles. Um die amerikanische Politik zu verstehen, muss man das vitale amerikanische Eigeninteresse verstehen. Und das ist in der Innenpolitik Amerikas begründet, in der die Frage, der kann ich mir das Leben noch leisten oder ist es zu teuer für mich, das zentrale politische Argument ist. Damit hat Donald Trump die Wahl gewonnen und damit ist er gerade dabei, nicht zu liefern aus Sicht der Bevölkerung. Darum fallen seine Zustimmungswerte. Und darum möchte er alles tun, um dieses Problem, sagen wir mal, zumindest zu verbessern oder anders ausgedrückt, es auf keinen Fall zu verschlechtern. Und eine Eskalation des Konfliktes mit Russland würde unweigerlich die Preise nach oben treiben.
Also wirtschaftlich gesprochen, wir halten fest, wäre dieser Deal, dieser 28-Punkte-Plan, wenn der durchkommt, eine absolute Sensation und großartig. Richtig oder ist das falsch?
Wirtschaftlich, ich würde es jetzt nicht so, also das sind ja sehr große Begriffe. Lass es mich mal defensiv formulieren. Wenn er durchkäme, würde er eine Sorge wegnehmen, dass es zu weiter steigenden Preisen wegen Knappheiten im Rohstoffmarkt käme. Eigentlich müsste es wirklich sogar einen deflatorischen Effekt haben, weil mehr Energie und Rohstoffe auf den Weltmarkt kämen.
Zweites großes Thema diese Woche war, aus wirtschaftlicher Sicht, waren diese fallenden Kryptopreise. Fast 30% ist der Bitcoin eingebrochen. Er ist, Stand jetzt, wir nehmen auf, am Freitagmorgen ist er bei ungefähr 85.000 Franken, richtig? Also weit...
Dollar.
85.000
Franken,
Dollar.
Ja, habt eine solche gar... Hartwährung ist.
Ja, siehst du. Ich denke nur in Franken, Entschuldigung. Was ist da los an diesen Kryptomärkten? Was ist los mit Bitcoin? Ist der Bitcoin-Hype vorbei? Wie schätzt du das ein?
Na gut, denn du weißt, dass ich, was Bitcoin betrifft, mich immer als Agnostiker bezeichnet hat. Ich bin weder religiös, noch bin ich Atheist. Ich stehe einfach dazwischen und sage, also das verstehe ich ja alles nicht. Darum sage ich am liebsten nichts dazu. Bin sehr zurückhaltend, was die Validität ökonomisch eines Bitcoins ist. Ist interessant, Anfang des Jahres war es herrschende Meinung, also wenn man in den Schweizer Bergen in den teuren Restaurants saß, haben nicht mehr nur noch die 30-jährigen Kids, also siehst du mal, wie alt ich bin, schon 30-Jährige sind für mich Kinder, naja, in jedem Fall haben nicht mehr nur noch die jungen Menschen ihre unbedingte Liebe zum Bitcoin Ausdruck gegeben, nein, alte Unternehmer haben von $300.000 geredet. Donald Trump treibt den Bitcoin in die Höhe. Das war das große Argument. Heute vor einem Jahr ist er zum ersten Mal über 100, also heute nicht, aber ungefähr vor einem Jahr über $100.000 gestiegen und so weiter und so fort. Und das Gegenteil ist passiert. Das ist so ganz typisch für die Märkte. Wenn sich alle einig sind, irgendwas steigt, dann wird es erstmal fallen. Krypto hat ein technisches Problem. Es gibt inzwischen große Unternehmen in Amerika, MicroStrategy zum Beispiel ist eines davon. Offiziell ist deren Geschäftsmodell die Produktion von Software. Inoffiziell haben sie mit der Produktion von Software einen sehr überschaubaren Erfolg, weshalb sich das Management darauf versteigert hat, statt den anstrengenden Weg zu gehen, wie ein ordentlicher Schweizer Unternehmer ein ordentliches Produkt herzustellen, ist man hingegangen und hat gesagt, ach komm, wir kaufen einfach Bitcoin und spekulieren ein bisschen und mit den Gewinnen treiben wir unsere Aktie hoch. Das ist so gut gegangen für die in diesem Bullmarkt letztes Jahr, dass sie angefangen haben, riesige Anleihen zu imitieren. Mir ist bis heute unklar, welche Idioten diese Anleihen gekauft haben. Und für diese Anleihen hat dann diese Firma noch mehr Bitcoin gekauft, sodass es heißt, diese Firma allein hätte ungefähr 2% des gesamten Bitcoin-Volumens der Welt gekauft, unter anderem mit Schulden finanziert. Ihr sogenannter Break-Even-Point, also der Durchschnittspreis, zu dem sie diese mit Schulden finanzierten Bitcoin gekauft haben sollen, liegt irgendwo zwischen 75.000 und 80.000. Das ist im Moment die Achillesferse des Bitcoins, wenn du mal alle anderen Diskussion darüber, ob es gut ist, ihn zu kaufen oder nicht zu kaufen, mal außer Acht lässt. Es gibt sehr viele Spieler, die im wilden Vertrauen auf Donald Trump und seine Bitcoin-Deregulierung auch mit Schulden gekauft haben. Ich glaube, die Liquidierung eines Teiles dieser schuldenfinanzierten Position findet gerade statt, kann sich übrigens noch mal beschleunigen. Das ist im Moment sozusagen die Schwäche des Bitcoins, aber sie wirft ein interessantes Licht auf ein anderes Problem. Darüber hat der Economist einen schönen Artikel geschrieben. Er nennt das die Wiedergeburt des Insiderkapitalismus. Also die Wiedergeburt eines Kapitalismus, der nicht so funktioniert, wie unsere Eltern uns das beigebracht haben. Also wenn du hart arbeitest und jeden Morgen zur Schule gehst und nur gute Noten schreibst und ganz tolle Ausbildung machst, und wirklich noch härter arbeitest, dann wirst du Geld verdienen, meine Kinder. Diese Idee sozusagen der Marktwirtschaft als ein Belohnungssystem für die Besten, dem gegenüber steht sozusagen das andere Extrem, das wir zum Glück hinter uns gebracht haben damals, der Aristokratie, also der Wohlstand wird in erster Linie vererbt. Und dazu gehört auch, dass natürlich Geld damit verdient werden kann, dass ich Zugang zu den Entscheidungsträgern hat. Das ist immer, das ist irgendwie so immer an der, da verschwimmt die Welt zur Korruption. Wir sehen ja in Russland, Ukraine, Marktführer auf diesem Gebiet. Und Amerika hat sich, so die Analyse des Economist unter Donald Trump, in diese Richtung entwickelt. Dass wenn man also Zugang zum Weißen Haus hat, Zugang zu Donald Trump hat, auf seiner guten Seite ist, kann man nebenbei sehr viel Geld verdienen, einfach mit diesen Insider-Informationen und Insider-Kontakten. Und da kommt dann die Analyse, womit hat eigentlich die Familie Trump in den letzten Monaten so viel Geld verdient? Und da ist Krypto ganz weit oben. Das heißt, es gibt so eine unglückliche Verbindung zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Familie Trump, nicht durch Donald selber ausgeübt, aber durch seine beiden Söhne, der Kryptobranche, der Deregulierung, also all die Dinge, die dazu geführt haben, dass man vor einem Jahr gesagt hat, oh, jetzt beginnt der ganz große Kryptoboom. Amerika hat Gesetze gemacht, um einen eigenen Stablecoin, also so eine eigene Digital-Substitut-Währung zu kontrollieren. All das, was die Fantasie angeregt hat, hat diesen kleinen, unangenehmen Nebeneffekt, dass es so ein bisschen schmutzig ist. Und dass da die Familie Trump mitverdient hat, die haben ja ihren eigenen Coin ausgegeben, an dem sie allein 300 Millionen verdient haben sollen, also diesen Donald Trump-Coin oder was das war. Ich wundere mich immer, wer so einen Kram kauft. Und das alles hat am Ende Bitcoin mehr geschadet als genutzt. Ja. Und wie das ausgeht, also ich gebe keine Prognosen zu Bitcoin ab, dazu bin ich sage mal, zu alt, das überlasse ich den Jüngeren, da darfst du was zu sagen. Ich, wie du weißt, bin die ganzen 12 Monate über ein Gold-Fan gewesen und habe immer Gold- und Goldminenaktien dem Bitcoin vorgezogen, einfach deshalb, dass ich weiß, weißt du, wenn du dir Gold kaufst, kannst du im Notfall wenigstens ein schönes Geschenk, Weihnachtsgeschenk und die Zeit kommt ja jetzt wieder für deine Frau draus machen. Beim Bitcoin, da hast du ja nicht mal was in der Hand.
Ja, was mich aber interessiert ist, du hast gesagt, hast von der Wiedergeburt dieser Insider-Geschäfte hast du da gesprochen. An welche Zeit erinnert dich das aktuelle Treiben da rund um die Krypto-Mafia fast schon im Weißen Haus, das da mit den Insider-Geschäften
war? Die Amerikaner nennen diese Zeit the Gilded Age. Das war vor gut 100 Jahren. War übrigens nicht nur die schlimmste, sondern damals wurde das Fundament für all die großen Konzerne gelegt, die wir kennen, aus General Electric, USD, also die große Industrialisierung Amerikas. Und damals gab es diese sogenannten Räuberbarone, ja, so hießen die, also diese großen Unternehmer. Und die Verzahnung zwischen denen und der Politik, die war, sagen wir mal, intensiv. Und diese Gilded Age, also diese Phase, die ist einerseits natürlich eine gute Zeit gewesen, andererseits eben in der Kritik dafür, dass wenige Menschen unheimlich reich geworden sind und nicht im ausreichenden Maße die anderen. Man muss aber sagen, in Folge dann nach dieser Gilded Age ist halt der Wohlstand entstanden, den man dann auch besser umverteilen konnte. Du musst natürlich sehen, dass das große Problem der Wirtschaft und auch der Wirtschaftspolitik, wenn du ein erfolgreiches Land wie Amerika hast, im Gegensatz zu Europa. In Europa läuft ja nichts außer der Nase. Aber in Amerika haben wir ja ziemlich starkes Wirtschaftswachstum. Allerdings fängt die Arbeitslosenquote an zu steigen. Und dieser Wirtschaftswachstum kommt real nicht bei ausreichenden Mengen der Bevölkerung an. Es sammelt sich bei ganz wenigen. Das zentrale Problem von Konzernen wie Nvidia ist ja, diese großen amerikanischen Tech-Unternehmen, die heute 30% des gesamten Börsenmarktes repräsentieren, repräsentieren aber nicht 30% der arbeitenden Menschen. Es sind eigentlich relativ wenig Menschen, die gemessen an der Bedeutung dieser Unternehmen für die Welt, für die Wirtschaft, bei diesen Unternehmen arbeiten und von dem Erfolg dieser Unternehmen profitieren. Und damit kommt natürlich der Erfolg bei ganz wenigen übermäßig groß an. Und die meisten haben, außer dass sie umsonst Unsinn wie TikTok und Instagram sich meinen angucken zu können, umsonst ist es ja nicht wirklich, eigentlich verkauft man ja dabei seine Daten und Informationen, nicht die entsprechende Rente, wie Economic Rent nennt man das, eine ökonomische Rendite von diesen gigantischen und beeindruckenden Erfolgen. Das wird, glaube ich, auf lange Zeit eines der zentralen Herausforderungen für die politische Elite sein. Wenn du so einen Erfolg wie Amerika produzierst, wovon Europa ja erstmal sowieso meilenweit entfernt ist, wie stelle ich sicher, dass sozusagen der ökonomische Mehrwert dieses Erfolges auch so verteilt wird, dass irgendwie jeder ein bisschen was davon abbekommt?
Nur eine letzte Frage vielleicht. Ausblick, wie löst man dieses Problem, dieses Dilemma, dass einige wenige den Erfolg, den Großteil des Erfolgs einheimst, währenddem die große Menge, also viele, die überwiegende Mehrheit halt eben für weniger Erfolg in der Wertschöpfung verantwortlich ist? Wie ist das zukünftig aus deiner Sicht zu lösen, out of the blue?
Zunächst mal, einige wenige sind es auch nicht. Also sagen wir mal, 10% der Bevölkerung ist ja auch schon ein Teil. Ja. Aber es sind eben zu wenige gemessen an so einem Land. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss erst mal drüber nachdenken. Vielleicht so wie bei Netflix, ein Cliffhanger. In der nächsten Folge beantworten wir die Frage.
Also wir
ich muss wirklich drüber nachdenken. Das ist eine gute und eine schwere Frage, die mich jetzt heute Morgen um diese Zeit völlig überfordert.
Trotzdem vielen Dank für deine Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit unserem sehr geschätzten Investor Leonard Leni Fischer. Vielen Dank.
Tschüss.